Halleluja. So wunderbar, wenn wir von diesem Strom des Lebens trinken können, gestärkt werden, ermutigt werden, aufgebaut werden, getröstet werden. Das ist wunderbar. Gott ist ein Gott, der nahe ist, ein Gott, der wohltut. Halleluja. Und er möchte uns stärken und aufbauen. Halleluja. Er ist nicht ferne von uns, er ist nahe. Halleluja. Ich habe die zwei schwierigsten und herausforderndsten Jahre meines Lebens hinter mir und bin gerade so in einer Phase der Wiederherstellung und der Auferbauung, und das tut so gut, wenn der Schmerz nachlässt. Das ist so ermutigend. Es gibt Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Das ist wunderbar. Halleluja. Ja, ich freue mich, dass wir wieder mal hier sind. Ich werde diesmal keine Verwirrung anrichten, wann ich letzte Mal hier war und was ich letzte Mal gesprochen habe. Wir haben gestern schon eine, wie ich finde, sehr, sehr wertvolle Zeit gehabt, zusammen mit der Gemeindeleitung. Nicht wahr? Es war sehr, sehr gut, aus dem Leben und praktisch und war schön. Habt ihr auch das Empfinden, dass es ein bisschen zu viel Bass drin ist in meiner Stimme? Oder kommt es mir nur so vor? Oder habe ich irgendwie, ist das alles normal, ja? So? Ist das richtig so, wie es so soll sein? Test, Test, Test. Ach so, okay, kann noch besser werden. Gut, schön. Heute Morgen hatte ich eine ganz erfrischende Begegnung mit einem ganz, ganz lieben afrikanischen Bruder. Und er hat viel aus seinem Leben erzählt, war ganz interessant. Er kommt ja aus Afrika, hat dort schon den Herrn gelebt, hat dort in einer Gemeinde gedient. Und dann kam er nach Deutschland, weil er hier Ausbildung gemacht hat. Und hat dann gebetet, wo er hingehen soll. Und der Herr hat ihm eine bestimmte Gemeinde dort gezeigt, eine Pfingstgemeinde, und er war voller Erwartung, weil also er schon seine Vorstellung hatte, Pfingstgemeinde. Und er war dann sehr erstaunt, weil er kennt Pfingstgemeinde von Afrika ganz, ganz anders. Und es war irgendwie sehr, sehr verhalten, eine kleine Gruppe, die sehr müde, traurige Gesänge dort irgendwie zelebriert hatten. Und er war so enttäuscht, dass er gedacht hat, er geht da wieder weg und wollte das dem Herrn erklären, dass das keinen Sinn macht, für ihn in diese Gemeinde zu gehen, nachdem er aus Afrika was ganz anderes gewohnt ist. Und der Herr hat zu ihm gesagt, er soll da bleiben. Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, er soll dort in dieser Pfingstgemeinde den Herrn so preisen, wie er das in Afrika auch getan hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal afrikanische Gemeinden gesehen hast oder erlebt hast oder schon mal da warst. Das ist wirklich was anderes. Wirklich was anderes. Natürlich, nicht alles ist Heiliger Geist. Da ist auch Kultur dabei, klar, wie bei uns auch. Ja, aber trotzdem, da ist eine andere Dynamik, eine andere Eifer, eine andere Bereitschaft, sich richtig reinzugeben. Und nun hat er dann also dort begonnen, den Herrn zu preisen, so wie er das von Afrika kennt. Und natürlich, es hat gar nicht lang gedauert, nur einen Sonntag. Dann kam die Feuerwehr und hat ihm klargemacht, Bruder, hier ist nicht Afrika. Hier ist Deutschland. Und er ließ sich davon aber nicht einschüchtern, hat den Herrn gefragt. Der Herr hat gesagt, das ist gut so, das gefällt mir, mach einfach weiter. Um die Sache kurz zu machen, der Funke sprang über und andere Leute fingen an, sich zu öffnen. Und dann haben sie ihn gefragt, ob er nicht den Lobpreis leiten möchte. Und große Freiheit ist in diese Gemeinde gekommen. Und aus dieser kleinen Gruppe wurde eine Gemeinde von über 80 Leuten. Ja? Weil Freiheit war im Heiligen Geist, weil Gott die Ehre gegeben wurde, weil man wirklich von ganzem Herzen ihn gesucht hat. Und Gott hat sich dazu gestellt. Gott liebt Orte, wo ihm die Ehre gegeben wird. Er liebt solche Orte, und er besucht sie und möchte dort seine Wohnung aufschlagen. Halleluja. Ja, schön. Wollen wir ins Wort Gottes gehen? Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Prima. Dann lass uns einmal starten mit einer Schriftstelle im Timotheus, 1. Timotheus, Kapitel 6, bitte. In den Versen davor, die ich jetzt nicht lese, ist von schädlichen Begierden die Rede, die Menschen ins Verderben bringen. Und dann heißt es ab Vers 11, du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, nach Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und tadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Zweimal kommt hier ein Begriff vor, über den ich heute Abend sprechen möchte, und das ist das gute Bekenntnis. Timotheus wird aufgefordert, den Kampf, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. An Jesus zu glauben, solange wir hier auf dieser Erde sind, ist ein Kampf. Da gibt es eine Menge Widerstände in uns und um uns. Schon mal mitgekriegt jemand? Ja? Es gibt Widerstände in uns und um uns herum, und die wollen uns irritieren, die wollen uns irre machen, die wollen uns wegziehen, die wollen uns ablenken, die wollen uns abbringen von unserem klaren, geraden Weg mit Jesus. Und deswegen müssen wir kämpfen. Wir können nicht einfach irgendwie warten, dass wir in die richtige Richtung getrieben werden, sondern wir müssen kämpfen, den Kampf des Glaubens kämpfen. Und das hat etwas zu tun mit Bekenntnis, mit dem guten Bekenntnis. Wie man sich das vorstellen soll, wird hier nicht näher erklärt, aber es gab eine Situation, wo es das gute Bekenntnis von Timotheus gab vor der Gemeinde, vor vielen, vielen Zeugen. Ein gutes Bekenntnis. Und er erinnert dann Timotheus an Jesus, der vor Pilatus, vor Pontius Pilatus, das gute Bekenntnis bezeugt hat. Die Bibel erklärt die Bibel. So, wenn wir wissen wollen, was das gute Bekenntnis ist, hier haben wir den Hinweis, es gibt eine Situation im Leben von Jesus, wo er vor Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Lass uns einmal dahin gehen, und das finden wir in Johannes 18. Und da sehen wir diese Situation, Jesus im Verhör dort vor Pilatus, Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist, was Paulus nennt, das gute Bekenntnis. Was hat Jesus getan? Er hat erklärt, wer er ist. Er hat erklärt, wozu er gekommen ist. Er hat erklärt, was sein Auftrag ist. Das gute Bekenntnis gibt Auskunft darüber, wer du bist, was du willst, worum es geht in deinem Leben. Das ist das gute Bekenntnis. Kennen oft das Wort Bekenntnis aus dem Zusammenhang Sündenbekenntnis, aber hier ist es das positive, gute Bekenntnis, wo wir erklären, wer wir sind, was Gott über uns sagt, welchen Auftrag Gott uns gegeben hat. Du sagst, ja, ich weiß nicht genau, welchen Auftrag Gott uns gegeben hat, doch es gibt eine Fülle von Schriftstellen, die davon reden, welchen Auftrag du hast und ich habe. Und da gibt es noch die speziellen Berufungen, aber erstmal gibt es die grundsätzliche Beauftragung Gottes, die für uns alle gilt. Die könnte man in vielen verschiedenen Variationen aufzählen, mit verschiedenen Aspekten. Aber es geht immer darum, wir sind da für ihn. Wir sind geschaffen, um ihm Ehre zu machen. Wir sind da zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir sind da, ihn zu lieben von ganzem Herzen. Wir sind da, um in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Und. Von verschiedenen Seiten immer wieder dasselbe. Wir sind geschaffen für Gott. Und wir leben aus diesem Grunde hier auf dieser Welt und danach auch weiter in die Ewigkeit, um ihm Ehre zu geben. Dafür leben wir. Das ist unsere Bestimmung. Und nun überwinden wir und wir kämpfen, indem wir immer wieder vor Augen führen, uns vor Augen führen und erklären, mit unserem Mund erklären, unsere Identität. Wir machen unsere Berufung fest. Wir prägen uns selbst in dieser neuen Identität, die Gott uns schon gegeben hat, in die wir jetzt hineinwachsen sollen, durch das Bekenntnis. Lass mich noch andere Schriftstellen zeigen von Jesus und dann schauen wir uns andere Beispiele an. Hebräer 10, dort ist eine Passage über Jesus. Hebräer 10, Vers 7, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Jesus sagt, in der Buchrolle, im Buch steht von mir geschrieben. Er bezeugte seine Identität nicht aus seinen Gefühlen, aus seiner momentanen Stimmung, wie es ihm ging oder was gerade um ihn herum passierte oder was andere über ihn gesagt haben, sondern was im Buch steht. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Ich bin dazu da, deinen Willen zu tun. Das ist ein anderes Beispiel für das Bekenntnis Jesu. Oder nehmt Lukas 4, und ich persönlich glaube, auch wenn das aus der Bibel nicht hervorgeht, aber das ist meine persönliche Überzeugung, dieses Zitat aus Jesaja 60, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen und so weiter, ja. Ich glaube, diese Erklärung, wer Jesus ist, wozu er gekommen ist und was er bereit ist zu tun, das war der Anfang seines Dienstes an allen Orten. Ich glaube, so hat Jesus seine Dienste begonnen. Er hat erklärt, wer er ist, wozu er gesandt ist, wozu er gesalbt worden ist. Und das ist so wichtig, dass wir das vor Augen behalten. Wir sind gesalbt, damit Gott in uns sein Werk tun kann und wir mit ihm und durch seine Kraft seine Werke dann für andere tun können. Dafür sind wir gesalbt. Ein anderes Beispiel eines Bekenntnisses, Johannes 1, Vers 22, da geht es um Johannes den Täufer, den Vorläufer, den Wegbereiter von Jesus. Da heißt es, nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Das ist eine sehr interessante Schriftstelle, weil hier zwei Dinge miteinander verbunden werden. Identität und Worte. Identität und Worte. Wer bist du? Was sagst du über dich selbst? Und das will der Herr uns heute auch fragen. Was sagst du über dich selbst? Wie siehst du dich? Was sagst du über dich selbst? Wir werden ermutigt im Hebräerbrief, kommt dieser Begriff Bekenntnis dreimal vor. Jesus ist der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und dann werden wir ermutigt, das Bekenntnis festzuhalten. Das ist Hebräer 4, Vers 14. Und noch einmal in 10, 23, wir sollen das Bekenntnis unwandelbar festhalten. Warum unwandelbar? Weil Umstände, Einflüsse, Druck, Stimmungen, Situationen dazu führen könnten, dass wir unser Bekenntnis verändern. Und auf einmal wieder unsere Gefühle erzählen und wieder sagen, wie wir uns fühlen und was wir meinen, was wir alles nicht können und was wir alles nicht haben und was alles mit uns falsch ist und was alles fehlt und so weiter. Wir sollen das Bekenntnis, das gute Bekenntnis, unwandelbar festhalten. Wir erlauben nicht, dass Situationen unsere Worte über uns verändern. Wir erlauben nicht, dass die Meinungen von anderen Menschen unsere Worte über uns selber verändern. Sondern wir finden unsere Identität im Buch. Und wir sagen, was das Buch sagt. Was tut Johannes? Er sagt nicht, ja, wisst ihr, ich habe mich lange nicht rasiert. Und mein Mantel ist auch irgendwie noch nicht so der letzte Hit. Und ich esse seltsames Essen, was ihr gar nicht esst. Er redet nicht über solche Dinge, sondern was sagt er? Er zitiert das Wort. Ich bin eine Stimme, der da ruft in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wo kommt seine Identität her? Aus dem Buch. Siehst du? Genau wie Jesus. In der Buchrolle steht von mir geschrieben. Johannes der Täufer sagt, das ist, was das Buch über mich sagt. Und Gott möchte, dass wir lernen, unbeirrbar das über uns zu sagen, was er über uns in seinem Buch gesagt hat. Weil das ist der einzige Weg, wie wir aus alten, verkehrten Prägungen und Weichenstellungen und Defiziten und all möglichen seltsamen Zuständen herauskommen. Durch das Wort Gottes, dadurch, dass wir mit Gott übereinstimmen und bezeugen, was Gott über uns gesagt hat, wirkt Gott durch das machtvolle Wort ein neues Bild von uns selbst. Paulus sagt das ganz klar, da ist ein Zusammenhang zwischen Glauben und Reden. Wenn wir glauben, müssen wir reden. Wenn wir glauben, müssen wir reden. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch, darum reden wir auch. 2. Korinther 4, Vers 13. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Glaube muss zum Reden führen. Und zwar nicht reden von irgendwas, sondern reden von den richtigen Dingen. Von den Dingen, die Gott zuvor gesagt hat. Gott hat ein Bild von dir. Gott hat eine Vorstellung von dir. Gott hat eine Sicht von dir. Und Gott ist Gott. Und Gott darf über dich sagen, was er will, und alles ist richtig. Und niemand darf sagen, ja, nee, das geht aber nicht, das sehe ich anders und da verkennst du mich und das ist falsch. Ja. Denke mal zu einem Menschen, der auf und ab war, der nie berechenbar war, der mal ganz begeistert war und total unten war, hin und her, wirklich wie ein Halm im Wind, Petrus, der eigentlich Simon hieß. Ja. Zu ihm sagt Jesus, du bist ein Stein. Du hast eine Felsennatur. Petrus hätte sagen können, Jesus, wenn du mich mal richtig kennenlernst, dann würdest du so nette Dinge nicht mehr sagen über mich. Das sagst du nur, weil du mich noch nicht richtig kennst. Nein. Petrus hat sich gedemütigt und hat zugelassen vor anderen, dass Jesus ihn Stein, ihn Fels genannt hat. Das war eine Demütigung. Glaub mir das. Weil er sagte, hey, das bin ich doch gar nicht. Aber er hat es zugelassen, er hat sich gedemütigt, er hat gesagt, Gott ist Gott und Gott darf über mich sagen, was er will und er hat immer Recht. Und ich habe kein Recht, ihm zu widersprechen. Und aus diesem schwankenden Schilfrohr wurde ein Fels. Wenn wir mit Gott übereinstimmen und wenn wir lernen, über uns zu sagen, was Gott über uns sagt, wir werden verändert. Wir bekommen eine neue Identität. Und wir leben aus unserer Identität. Jeder von uns hat eine bestimmte Vorstellung, ein bestimmtes Gefühl, ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Sicht von sich selbst. Und gemäß dieser Sicht lebt er. Da kannst du jemanden, nehmen wir ein Extrembeispiel, der von sich ganz niedrig denkt, der denkt, er ist der ständige Verlierer. Und das Pech klebt an seinen Hacken und es passiert nie was Gutes in seinem Leben und alles geht schief und keiner mag ihn und nur Pleiten, Pech und Pannen sein ganzes Leben, ja. Dem könntest du die goldensten Gelegenheiten bieten im Leben. Er wird daraus Pleiten, Pech und Pannen machen. Weil das ist sein Bild. Er wird jede gute Gelegenheit so lange bearbeiten, bis daraus wieder eine neue Pleite wird. Weil er hat in sich dieses Bild, ich bin der Versager, ich bin der, der alles kaputt macht, ich bin der, dem nichts gelingt, ich bin der, der geboren ist für die Schattenseite des Lebens. Und er kann die besten Gelegenheiten haben und er wird sie alle vermasseln. Ja? Es gibt Geschichten von armen Leuten, die über Nacht durch Lotto oder durch irgendwas total reich geworden sind und nach ein paar Jahren waren sie wieder da, wo sie vorher waren. Weil das Geld hat nicht ihre Identität verändert. Und sie, die Lebensumstände werden angepasst auf seltsame Art und Weise gemäß der Identität, die wir haben von uns selbst. Und Gottes Weg, unser Leben zu verbessern, und wer wünscht sich nicht ein besseres Leben, wer wünscht nicht mehr in das Bild Jesu verwandelt zu werden und klarer zu werden, gerader zu werden, entschiedener zu werden, liebevoller zu werden, demütiger zu werden. Unser Leben kommt durch das Wort Gottes. Und dieses Wort muss eine Kraft sein in uns drin und muss unser Bild, das wir haben, verändern. Wenn dieses Bild nicht verändert wird, ich bin der Loser, ich bin der Abgelehnte, ich bin der, mit dem nichts los ist, ich bin der, der gar nicht wert ist, hier mit den kostbaren Sauerstoff zu verkosten. Ja, also ich verdiene es gar nicht, irgendwie dazuzugehören. Ja. Wer so lebt, wer so sich fühlt, wird auch immer wieder ein Umfeld schaffen, das dem entspricht. Und Gottes Veränderung, Gottes Freisetzung kommt von innen nach außen. Wir leben nach dem, was in unserem Herzen ist. Das ist, was die Bibel sagt. Aus deinem Herzen kommt dein Leben. Dein Leben kommt aus deinem Herzen. Mein Leben kommt aus meinem Herzen. So wie das Herz ist, so wird das Leben sein. Das heißt, wenn wir ein besseres Leben haben wollen, wir brauchen ein besseres Herz. Nicht bessere Umstände oder den Traumpartner oder das Traumhaus oder die Traumreise oder irgend so etwas. Wir brauchen ein anderes Bild in uns, eine andere Realität. Wir brauchen, dass Gott in uns arbeitet und dass das, wie Gott uns sieht, uns so prägt, dass wir uns selber so sehen können. Dein Leben kommt aus deinem Herzen. Und das wird dann eine gute Botschaft, wenn wir begreifen, das Herz kann verändert werden. Wenn wir den Aspekt nicht haben, nur dein Leben kommt aus deinem Herzen, ja, Pech gehabt, ich habe ein ekliges Herz, ja, also bekomme ich ein ekliges Leben. Nein, das Herz kann und soll und muss und wird verändert werden. Das ist die wunderbare Botschaft der Bibel. Und wir haben nicht nur diese gewaltigen Verheißungen, ich gebe euch ein neues Herz, in vielen Variationen, sondern wir haben auch den Befehl, schafft euch ein neues Herz. Hesekiel 18, schafft euch ein neues Herz. Ja, wie soll man das denn machen? Indem wir uns belehren lassen von Gott und indem wir uns auf ihn einlassen und indem wir erlauben und mitwirken, dass sein wunderbares, herzensveränderndes Wort seine Wirkung auf uns entfaltet. Das Wort Gottes ist uns gegeben, unser Herz zu verändern. Und wir sind verantwortlich und wir sind gerufen, fleißig zu sein. Und wir sind fleißig, indem wir herausfinden, was hat Gott gesagt über mich? Wie sieht Gott mich? Sich minderwertig zu fühlen, ist keine christliche Tugend. Ist ein Beweis dafür, dass wir immer noch in Lügen gefangen sind. Sich einsam zu fühlen, sich verabscheuungswürdig zu fühlen, sich als Versager zu fühlen, hat nichts mit der kostbaren Demut zu tun, zu der wir gerufen sind. Gott sieht uns nicht so. Gott hat uns herrlich gemacht. Gott hat uns wunderbar ausgestattet. Und alles, was wir brauchen für ein gutes Leben, hat er uns gegeben. Alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, zu seiner Ehre, hat er uns gegeben. Wir müssen es nur entdecken und lernen anzuwenden. entdecken und lernen anzuwenden. Das ist unsere Aufgabe. Lass uns einmal zu Jakobus gehen. Jakobus, Kapitel 1. Ich lese mal ab Vers 19, damit wir ein bisschen mehr den Zusammenhang haben. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder oder Geschwister, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab. Das Wort Gottes sagt, man kann Unsauberkeit ablegen. Interessant, nicht wahr? Es sagt nicht, kämpf dein Leben lang dagegen vergeblich, sondern es sagt, leg es ab. Ja? Wie lange brauchst du, gut, jetzt im Sommer hast du wahrscheinlich nicht den schweren Wintermantel mit, aber wie lange braucht man einen Mantel an der Garderobe abzulegen? Ja, ja, ich kämpfe darum. Nein, du kommst rein, es ist warm, der Mantel ist für draußen, du hängst den Mantel ab und fertig. Und die Bibel redet davon, man kann Dinge ablegen. Sie redet nicht davon, einen unendlichen, mühelosen oder mühevollen und vergeblichen Kampf zu kämpfen. Man kann Dinge ablegen. Unsauberkeit kann man ablegen. Man kann Sorge loslassen, wegtun, auf ihn werfen. Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Wenn wir Dinge ablegen, werden wir mehr fähig, das Wort anzunehmen und aufzunehmen. Das Wort, das schon eingepflanzt ist, sollen wir aufnehmen. Das Wort Gottes, das schon eingepflanzt ist, sollen wir aufnehmen. Und dann kann dieses Wort, wenn wir es mit Sanftmut aufnehmen, das heißt, ohne zu widersprechen, ohne dagegen zu rebellieren, ohne aufzubegehren, ohne zu erklären, warum das in meinem Fall nicht so sein kann. Wir haben immer schnell Erklärungen. Gottes Wort ist wahr, ja, aber bei mir ist alles anders. Nein, Gottes Wort ist für dich und Gottes Wort trifft zu für dich. Es funktioniert auch bei dir. Ja, ich kenne andere, die tun das Wort und Gott ist wirklich mit in den Sinn gesegnet. Tu du, was du bei denen siehst, und du wirst auch gesegnet sein. Und du wirst auch verändert werden. Und du wirst auch vorwärts kommen. Halleluja. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Nur zu hören und nicht zu tun, ist Selbstbetrug, sagt das Wort Gottes. Und jetzt wird erklärt, was dieser Betrug ist, wie dieser fromme Betrug aussieht. Was bedeutet es, Hörer, aber nicht Täter des Wortes zu sein? Wenn wir denken, Täter des Wortes, ja, das heißt, ich gehe raus und ich tue die Dinge. Ich übe Nächstenliebe, ich helfe der Oma über die Straße oder ich gebe ein bisschen Geld für mildtätige Zwecke oder irgendwie sowas. Das ist nicht, was die Bibel sagt von Täter des Wortes. Nichts gegen Oma über die Straße helfen. Aber das ist nicht, was hier gemeint ist. So, was heißt, nicht Täter zu sein? Was heißt, sich selbst zu betrügen? Jetzt wird erklärt, jetzt kommt eine Beschreibung, erstmal mit einem Bild und dann ohne Bild. Und diese Beschreibung hat nur einen Zweck, zu erklären, was heißt es, nicht Täter zu sein? Was heißt es, sich selber zu betrügen? Wir können also Kind Gottes sein, von neuem geboren sein, erfüllt vom Heiligen Geist und wir betrügen uns selber. Schrecklich, nicht wahr? Und weil wir uns betrügen, wir sind die Betrogenen und wir leiden am meisten. Und das Wort Gottes warnt uns davor. Wir sollen das nicht tun. Wir sollen nicht uns betrügen. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Das ist ein Bild. Jemand schaut in den Spiegel, übrigens ist es ein Mann. Ja? Er schaut nur kurz rein. Frauen schauen viel länger rein. Ja? Siehst du, sogar in den Feinheiten ist die Bibel sehr präzise. Ja? Die Männer schauen nur ganz kurz, zack, Frisur sitzt und raus in das Abenteueralltag. Ja? Er schaut nur kurz hin und er vergisst, wie er aussieht. Das ist ein Bild. Ja? Im natürlichen Leben, wenn du vergisst, wie du aussiehst, das ist nicht weiter schlimm. Du kannst jederzeit deinen Personalausweis rausholen und kannst nochmal dich vergewissern oder, ja, ist nicht weiter schlimm, aber es ist ja ein Bild. Ja? Er verliert seine Identität. Er hat keine Klarheit, wer er wirklich ist, wie er beschaffen ist. Jetzt wird das Gegenteil erklärt, und zwar ohne Bild. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut. Hier sehen wir im ersten Bild dieser Spiegel. Was ist der Spiegel? Es ist das Wort Gottes. Und es wird genannt das vollkommene Gesetz der Freiheit. Das ist das Wort Gottes, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Da erklärt Gott, wer dich gemacht hat, wer du bist, was du kannst, was mit dir los ist und wie dein Leben aussehen soll. Da erklärt Gott seine Sicht. Das ist totale Freiheit. Halleluja. Und wenn wir das finden und wenn wir dabei bleiben, leben wir in Freiheit. Gebunden zu sein an Pornografie oder an irgendetwas anderes ist keine Freiheit. Gebunden zu sein an den krankhaften Wunsch, irgendwie Geld haben zu wollen oder erfolgreich sein zu wollen, das ist keine Freiheit. Wenn das vollkommene Gesetz der Freiheit in den Spiegel, wo er sich selber sieht, hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, das ist der Punkt. Nicht nur kurz hineinschauen, wie im ersten Fall, und dann weggehen und alles vergessen, sondern dabei bleiben. Bleiben. Bleibt in meiner Rede. Wer an meiner Rede bleibt, ist mein Jünger und wird die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird frei machen. Siehst du, genau das Gleiche. Das, was Jesus schon gesagt hat in Johannes 8, 32, Jakobus mit anderen Worten noch einmal. Hineinschauen und dabei bleiben. Das ist der Weg zur Freiheit, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist. Der wird in seinem Tun glückselig sein. Und jetzt sehen wir noch einmal, was das zu tun hat mit unseren Worten. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge. Er diszipliniert sein Reden nicht, er bringt sein Reden nicht in Übereinstimmung mit dem Reden Gottes, sondern er findet das ganz normal, gegen Gott, gegen die Sichtweise Gottes zu reden, weil er hat ja diese Gefühle, dass er der Allerletzte ist, dass er der Versager ist, dass er nichts Gutes verdient, ja? Das ist eine falsche Wahrhaftigkeit. Wenn Gott sagt, er ist mit mir, wie kann ich sagen, ich bin alleine? Ich bin ganz einsam, niemand kümmert sich um mich. Gott ist da, vielleicht kümmert sich niemand in der Welt um mich, aber Gott ist da und das reicht aus. So, wenn ich chronisch traurig bin, chronisch einsam bin, dann ist es nicht, weil schlimme Dinge passieren oder weil keiner mich mag, sondern weil da drinnen Lügen hausen. Weil ich da drinnen mit Lügen noch nicht aufgeräumt habe. Und so viele Christen denken heidnisch, mir geht's schlecht, weil die Situation ist schwierig. Und ich bin einsam, weil ich ja niemanden habe. Ja. Und wir erklären unsere Innenzustände mit Ideen, die Gott vollkommen fremd sind. Und unser Problem ist, dass das, was Gott gesagt hat, für uns keine Realität ist. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es Realität wird. Es ist unsere Aufgabe. Und wie tun wir das? Indem wir unsere Zunge zügeln. Er sagt, wenn er jemand nicht seine Zunge zügelt, was tut er? Er betrügt sein Herz. Hier ist der Zusammenhang zwischen Zunge und Herz. Wer seine Zunge nicht zügelt, betrügt sein Herz. Das Herz ist dargestellt wie ein Blatt Papier. Das kann man beschreiben, wie man will. Man kann da Gutes draufschreiben und man kann da Blödsinn draufschreiben. Das Herz nimmt es nur an. Das, was wir sagen, prägt unser Herz. Und wenn wir unsere Zunge nicht zügeln, dann betrügen wir unser Herz. Und wir reden von Gefühlen, wir reden von unserer Perspektive, wir reden von unserer Vorstellung, von wer wir sind und was im Leben mit uns passiert. Und wir verankern immer tiefer dieses Bild der Niederlage, des Versagens, des Unglücks und des Nicht-Gesegnet-Seins. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn daraus kommt dein Leben, aus deinem Herzen kommt dein Leben. Wenn ich meine Zunge nicht zügle, betrüge ich mein Herz. Ich fülle mein Herz mit Lügen und die fühlen sich nachher ganz real an. Die fühlen sich nachher ganz mächtig an. Und wir bestätigen uns wieder selber und sagen, ja, siehst du, genau so ist es, so erlebe ich es, so sehe ich mich und so ist mein Leben und so passieren die Dinge. Und wir merken gar nicht, dass wir selber die Verursacher unseres Unglücks sind. Also Zunge nicht zu zügeln, heißt sein Herz zu betrügen. Wenn unsere Zunge nicht die Wahrheit Gottes ausspricht, und was hat Gott nicht alles über dich gesagt? Erforsche die Bibel, finde raus, was Gott über dich gesagt hat und mach es dir zu eigen und erkläre, das ist die Wahrheit. Und wenn in mir etwas damit nicht übereinstimmt, ist das mein Feind. Ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin kostbar, ich bin geborgen, ich bin geschützt, ich bin nicht alleine, ich bin nicht hilflos, ich bin nicht Opfer. Wie viele Leute laufen rum mit dem Bewusstsein, ich bin ein Opfer des Lebens, ein Opfer meiner Umstände, ein Mobbing-Opfer. Ja, die Welt ist voller böser Menschen, aber Gott ist mit dir. Und der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und du mit Gott, ihr seid in der Mehrheit. Und du kannst die Dinge umdrehen. Du kannst die Dinge umändern. Das muss nicht alles so bleiben. Sieh die Glaubenshelden, sieh Josef. Wie viel Widrigkeiten, wie viel schreckliche Umstände, wie viel Gelegenheiten zum Aufgeben hat dieser Mann gehabt. Aber er hat nicht aufgegeben. Er hat gesagt, Gott ist mit mir. Ich werde gesegnet sein und ich werde ein Segen sein. Und das hat lange gedauert. Und manchmal sah es aus, er ist kurz davor. Und wieder gab's einen Absturz und wieder gab's einen Rückschlag. Und er hätte leicht sagen können, ach schade, was für ein schöner Traum. Aber jetzt nach vielen Rückschlägen, das Leben belehrt mich eines Besseren. Er ließ sich nicht vom Leben belehren, er ließ sich vom Wort Gottes belehren. Das ist der Punkt. Und entweder das Leben spricht deine Gefühle, deine Meinungen und die Meinungen der anderen prägen dein Leben. Oder Gottes Wahrheit prägt dein Leben. Du musst entscheiden. Du bist derjenige, der das Herz neu prägt. Und wenn du es nicht neu prägst, dann bleibt der alte Mist da und wird mächtig weiter blühen und seine fauligen Gase entwickeln, wie das Mist nun mal so tut, und üble Gerüche verbreiten. Neulich war ich an einer Stelle, da war vor einem Jahr ein absolut horrormäßig stinkender Misthaufen. An derselben Stelle, ein Dreivierteljahr später, war ich wieder. Der Misthaufen ist weg und es stinkt immer noch. Derselbe Fleck stinkt noch so wie damals, wie der Misthaufen da war. Der Mist muss weg. Wir haben genug ungute Gase produziert und Dämpfe versprüht. Wir sollen ein Wohlgeruch Christi werden. Halleluja. So, Zunge und Herz ist ein Zusammenhang. Und wer seine Zunge nicht zügelt und in Übereinstimmung mit der Wahrheit bringt, und das bedeutet, er muss kämpfen gegen Selbstmitleid, gegen Ablehnung, gegen Selbstablehnung, gegen alle möglichen schrecklichen Dinge. Zunge zu zügeln heißt, ich werde diese Gefühle nicht mehr in Worte fassen. Weil Gefühle haben eine Tendenz, fortzuleben und stärker zu werden durch Aussprechen. Durch Aussprechen fütterst du deine Monster. Und dann fressen sie sich auf und du bist wieder mal das Opfer. Nein, wir sind die Täter. Wir sind diejenigen, die selber sehr, sehr viel Schlimmes produzieren, weil wir nicht in Übereinstimmung kommen mit Gott. Weil wir sagen, ja, ich fühle so, dann habe ich auch ein Recht, so zu reden. Und ich weiß ja, dass alle gegen mich sind, das fühle ich ja. Ich habe Situationen erlebt, wo alle um meine Person herum haben, glaub es, wir haben dich so lieb und sie haben Beweise mit ihrem Leben geliefert. Die Person war absolut überzeugt, ihr seid alle gegen mich und konnte die Liebe nicht annehmen. Wenn wir innerlich festgelegt sind, die sind sowieso alle gegen mich, die können so lieb sein, wie die wollen, wir werden nicht imstande sein, diese Liebe anzunehmen. Da drin muss sich etwas ändern. Wir haben ein Problem, nicht die anderen. Amen. Und das Gute ist, wir können da drin was ändern. Man muss sich sagen, ja, aber das ist die finstere Stimmung in meinem Leben seit Jahrzehnten. Ja, wann wirst du sie beenden? Lass uns zu Kapitel 3 gehen. Und noch einmal kommt Jakobus auf dieses wichtige Thema Worte zurück. Gottes Wahrheiten sind so anders über Worte als das, was in der Welt gesagt wird. Das sagt man, das sind nur Worte. Gott sieht Worte ganz anders. Worte haben ein Gewicht. Worte haben eine Kraft. Worte haben eine Fähigkeit, einen Menschen freizusetzen oder ins Gefängnis zu bringen. Ihn in den Segen zu bringen oder in den Fluch hineinzubringen. Vers 2, Jakobus Kapitel 3, Vers 2, wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Und jetzt kommen drei sehr einfache, aber sehr eindrückliche Bilder, die beschreiben die Macht der Zunge. Wenn wir den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Gut, wir sind jetzt Stadtmenschen überwiegend, ja, und trotzdem, wir haben noch irgendwie eine Vorstellung. Ja? Dieses, was man da dem Gaul ins Maul legt, ist ein kleines Stück Metall. Es ist nicht sehr groß, gemessen an diesem massiven Körper des Pferdes. Aber das kommt hier in sein Maul und daran wird ein Gurt oder ein Seil oder irgendwas gemacht. Und das ist eine empfindliche Stelle für das Pferd. Und wenn man da zieht, gibt das unangenehme Gefühle für das Pferd. Und das Pferd möchte das vermeiden und deswegen gibt es nach. Und so lenkt man ein Pferd. Der Punkt ist, ein kleines Stück Metall, genannt Zaum, lenkt ein großes Pferd. Du könntest von hinten schieben. Das würde sich nicht bewegen. Wenn das Pferd steht, steht es. Du kannst das nicht umdrehen. Das ist mächtiger als du. Ja. Nächstes Bild. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt. Wohin das Trachten des Steuermanns will. Kein Steuermann, und wenn er noch so einen riesen Container, Ozean, Riesen dort steuern muss sagen, was kann ich, kleiner Mensch, schon ausrichten, hier in meinem Steuerruder, mit diesem riesigen Schiff, mehrere Fußballfelder lang, was kann ich schon ausrichten? Nein, er weiß, das ist ein Riesenschiff, aber ich lenke, wohin ich es will. Natürlich ganz genau, er kriegt die Order vom Captain, aber ja, trotzdem, der Mann am Steuerruder, der hat die Macht, der sagt diesem riesigen Schiff, wo es lang geht. Was noch interessant ist bei diesem Bild mit dem Schiff, ja, der Captain kann sagen, hart Steuerbord. Nee, Steuerbord ist da. Hart Steuerbord. Steuerbord ist rechts, wusstest du das? Backbord ist links, Steuerbord ist rechts. Merkt euch das, ihr Landratten. Hier seid ihr ja in der Bergwelt, hier gibt's keine Schiffe. Aber Steuerbord kann man sich merken, Steuer, rechts, rechts. Daran kann man sich das merken. So habe ich es gelernt. Der kriegt den Befehl, hart Steuerbord. Ja? Sagen wir mal, der Captain gibt den Befehl durch, ja? Und der Steuermann setzt den Befehl um. In den nächsten Minuten passiert überhaupt nichts. Das Schiff fährt einfach weiter. Warum? Das nennt man Trägheit der Masse. Ja? Es braucht eine Weile, bis der Druck auf das Ruder sich auswirkt auf den Bug des Schiffes und das Schiff dann umlenkt. Bug ist vorne, okay? Heck ist hinten. Der Captain ist nicht nervös. Er hat den Befehl gegeben, hart Steuerbord. Nach 30 Sekunden ruft er an unten auf der Brücke und sagt, was ist los, Jungs? Ich habe gesagt, hart Steuerbord, ihr fahrt immer noch geradeaus. Der Captain kennt sein Schiff und er weiß, wenn ich den Befehl gebe, der Steuermann setzt das um, aber es braucht eine Weile, bis das Schiff anfängt, vorne sich zu neigen und den Kurs zu ändern. Und so ist es mit deinem Leben. Das ist die Trägheit der Masse. Die will in den alten Bahnen weitergehen. Aber du weißt, ich habe das Ruder umgelegt. Zu Erfolg, zu Segen, zu Wohlergehen, zu Glück, zu ich werde ein Segen sein. Ich werde den Segen Gottes bringen, wo immer ich hingehe. Ich bin gesegnet und ich werde ein Segen sein. Ich habe das Ruder umgelegt. Und das irritiert mich überhaupt nicht, dass im Moment noch wenig zu sehen ist. Ich habe das Ruder umgelegt und das wird so kommen. Das Schiff wird gehorchen, wohin der Steuermann will. Du bist der Steuermann deines Lebens. Wo steuerst du dein Schiff hin? Ja, ich weiß nicht, wie Gott will. Das klingt sehr ergeben, aber das ist nichts anderes als ein frommes Wort für ich bin passiv und lass mich treiben. Wir sind nicht zur Passivität gerufen, wir sind dazu gerufen, mitzuarbeiten mit Gott. Und wir prägen unser Leben. Wir steuern unser Leben. Du deins, ich meins. Und wir tun es mit einem ganz kleinen Organ, und das ist die Zunge. Ein kleines Organ steuert dein Leben. Und wenn du deine Zunge disziplinierst und fängst an, die Sprache Gottes, die Sprache von es geht, Gott ist mit mir, es wird funktionieren, der Segen Gottes ist da, die Gunst Gottes ist da. Egal wie meine Erfahrungen der letzten Jahrzehnte waren, mit Gott kann ich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Kann meine Prägung ändern, kann aus der Atmosphäre meiner Familie herauskommen. Weil ich lebe in einer neuen Dimension. Ich bin nicht das, was ich einmal war, sondern ich bin jetzt das, was Gott aus mir gemacht hat. Und wenn wir das ergreifen und uns füllen damit und uns disziplinieren, besonders in Phasen des Lebens, wo alles nach dem Gegenteil aussieht, wo aussieht, als wäre kein Segen in Sicht, wo aussieht, als würde Gott dich verlassen haben. In diesen Phasen bleib bei deinem guten Bekenntnis. Erkläre die Wahrheiten Gottes über dich. Erkläre, was Gott gesagt hat. Erkläre, wer du bist in Christus. Erkläre, Gott ist meine Kraft. Er ist mit mir. Ich bin imstande, anders zu werden. Ich kann einen neuen Charakter bekommen. Ich kann verändert werden. Ich kann aus diesen Unarten rauskommen. Und die Worte, die meine Eltern gesprochen haben, du bist immer so und so, sind entmachtet. Ich lebe nicht mehr durch die Worte meiner Eltern oder meines Lehrers oder der Polizei oder der Staatsanwaltschaft oder sonst irgendwelchen unangenehmen Personen in deinem Leben. Du lebst durch das Wort Gottes. Mach es dir zu eigen. Füll dich damit. Sprich es. Erkläre es. Sag, ich habe das Ruder umgelegt. Und Gott wird mit mir sein. Und ich werde das werden, was ich schon bin. Ich werde das werden, was ich schon bin. Gott ist mit mir. Und er hat mich gesegnet und ich bin gerufen, ein Segen zu sein. Das ist, was wir alle gemeinsam haben, die Berufung, der Segen Abrahams. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das heißt, Gutes vom Himmel fließt durch dich zu anderen. Dazu bist du da. Das ist deine Berufung. Wie das im Einzelnen aussieht, das ist bei jedem anders und verschieden. Der eine macht es in Seelsorge, der andere in Lobpreis, der andere in Predigen, der andere als erfolgreicher Geschäftsmann. Wie auch immer. Oder erfolgreiche Mutti und Hausfrau. Wie auch immer. Ja. Aber das ist allen gemeinsam. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Halleluja. Dafür sind wir da. Und wir müssen aktiv mitarbeiten. Wie können zwei miteinander gehen? Sie seien denn einig zuvor. Amos 3, Vers 3. Ja. Gott sagt, ich habe dich gesegnet und du sollst ein Segen sein. Oh Gott, mir ist so schlecht und ich bin so armselig und mit mir ist nichts los. Kannst du mich nicht ein bisschen segnen? Nee, kann er nicht. Weil alles, was du brauchst für ein gutes Leben, hat er in Christus dir gegeben. Und mit diesen pseudo-demütigen Jammergebete kann Gott nichts anfangen. Er sagt, Junge, mach die Augen auf und sieh, was ich dir gegeben habe in Christus. Erkenne es an, ergreife es, mach es dir zu eigen, erkläre es. Und dann wirst du es sehen. Wir wollen es sehen und dann hinterher sagen, so ist es. Das funktioniert nicht. Erst müssen wir sehen, glauben, erklären und dann erfahren. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Erkannt und geglaubt. Und hier fehlt dann das, was Paulus noch sagt. Wir glauben, darum reden wir. Also eigentlich das komplette Bild ist erkennen, glauben, erklären, bekennen. Wir bekennen das gute Bekenntnis. Wir bekennen, was er sagt. Lass uns das dritte Bild noch anschauen und jedes Mal ist es dieselbe Botschaft. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Ein Streichholz kann einen Wald anzünden. Ein Streichholz. Der Wald kann groß sein, das Streichholz ist klein. Und trotzdem kann der Wald brennen. Und auf eine ganz spezielle Art und Weise ist dieser Vers mir sehr, sehr, sehr nahe, dass ein kleines Feuer einen großen Wald anzünden kann, weil ich als kleiner Junge das erlebt habe, dass wir im Wald, der knochentrocken war, im Sommer gespielt haben, ein bisschen Grasbüschel abbrennen und nachher hat der Wald gebrannt. Gut, 20 Jahre später war ich da, das war ein kleines Waldstück, es war nicht ein riesen Amazonaswald oder sowas, aber es war ein kleines Waldstück, was abgebrannt ist, aber immerhin. Viele Leute aus dem Dorf sind gekommen und haben versucht, das zu löschen. Und die Geschichte endete damit, dass ein gewaltiges Feuer auf meinem Hintern brannte. Weil ich eine solche Tracht Prügel bekommen habe, die ich nie vergessen werde. So, da brennt ein Feuer. Die Zunge ist ein Feuer. Vers 6. Als Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt. Die Zunge befleckt den Leib. Wie viele Gemeinden werden befleckt durch böses, negatives, zerstörerisches, verächtliches, richtendes, mit Finger zeigendes Reden? Die Bibel sagt, das ist eine bittere Wurzel, die wächst auf und viele werden verunreinigt. Wie werden viele verunreinigt durch die bittere Wurzel, die in jemandem aufwächst? Durch seine Worte. Worte des Misstrauens und der Anklage, der Unterstellung, der Bosheit. Der ganze Leib kann befleckt werden durch eine einzige Zunge. Den Lauf des Daseins entzündet sie, von der Hölle entzündet. Das ist, was Jakobus hier sagt über die Zunge, die nicht unter die Disziplin des Heiligen Geistes kommt. Von der Hölle entzündet. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Guck mal, was Jakobus hier über die Zunge sagt. Tödliches Gift. Das ist genau das, was in Sprüche heißt, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Tod und Leben. Wir können Tod erzeugen und wir können Leben erzeugen. Und wir wählen. Wir wählen. Und wir sollen das Leben wählen. Ich habe euch Segen und Fluch vorgelegt. Jetzt wählt das Leben, sagt Gott. Wir wählen das Leben, indem wir das Gute sprechen, indem wir das sagen, was Gott sagt über uns und natürlich dann auch über die anderen. Voll tödlichen Giftes. Keiner kann sie bändigen. Sagt ja, wenn keiner sie bändigen kann, ja, dann haben wir sowieso verloren. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Ein Mensch voll des Heiligen Geistes wird lernen, seine Zunge zu zügeln. Wird nicht mehr fluchen, wird nicht mehr murren und meckern und negativ sein, sondern wird eine Sprache des Segens und der Dankbarkeit und der Zuversicht und der Hoffnung kultivieren. Gott hat Hoffnung für dich. Wie kannst du sagen, ja, bei mir ist nichts los und da wird nichts werden und ich habe schon so oft versucht, bei mir funktioniert das nicht. Ich habe schon in der Seelsorge gesagt, gut, dann lass uns jetzt zu Gott gehen und ihm sagen, er ist ein Lügner. Ja, nee, also das können wir ja auch nicht. Ja, wenn du besser weißt als Gott, wenn du weißt, das funktioniert alles nicht, wir wollen mit Gott übereinstimmen, wir sagen das, was er sagt. Dieses Wort Bekenntnis heißt homologio oder bekennen als Verb. Homologio, dasselbe sagen wie. Gott sagt, ich habe dich gesegnet. Ich sage, Gott hat mich gesegnet. Gott sagt, ich bin mit dir. Ich sage, ich bin nicht alleine. Gott ist mit mir. Gott sagt, ich bin wertvoll. Ich sage, ich bin wertvoll. Ich bin kostbar. Ich bin begehrt. Es liegt Gott etwas an mir. An Gemeinschaft mit mir. Wenn ich das nicht glaube, dann wie kann ich dann motiviert sein, Gott zu suchen im Gebet? Wir müssen glauben, dass wir begehrt sind, dass wir ihm wichtig sind, dass er das genießt, dass wir zu ihm kommen mit unseren kleinen kümmerlichen Gebeten. Dass ihm daran etwas liegt, ob ich die Hände hebe, ob ich sage, Papa, du bist mein Alles, ich liebe dich. Das bedeutet ihm etwas. Und wir müssen das glauben. Er sagt, wir sind begehrt. Hohelied 7. Ich glaube, Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Das klingt schon fast anmaßend. Ne? Du hörst da jemanden so reden, nach mir ist Gottes Verlangen. Ja, und ich? Du kannst das auch haben. Weil Gott ist unendlich und Gott kann sich jedem so geben, als wärst nur du alleine da auf der Welt. Ja? Unendlich durch eins ist unendlich. Unendlich durch zehn ist unendlich. Unendlich durch eine Million ist unendlich. Unendlich durch 10 Milliarden ist unendlich. So Gott kann sich dir geben, als wenn nur du da wärst und seine ganze Aufmerksamkeit richtet er auf dich. Nach mir ist sein Verlangen. Halleluja, was für eine Sicherheit in der Liebe Gottes, was für eine Geborgenheit, was für eine Identität. Sein Verlangen ist nach mir. Nichts von, ja, wer bin schon ich? Wenn ich jetzt ein großer Pastor wäre und hätte eine große Gemeinde, klar, dann würde Gott sich für mich interessieren, aber ich bin ja nur ein kleines Licht. Was soll er mit mir anfangen? Wer so redet, kennt nicht Gott, kennt nicht sein Wort. Gottes Liebe beginnt nicht damit, dass du große Taten für ihn getan hast, sondern dass du erkennst, welche großen Taten er für dich getan hat. So beginnt Gottes Liebe. So ändern wir unser Denken, zügeln wir unsere Zunge, bringen wir uns in Übereinstimmung mit ihm. Und wir schaffen uns ein neues Herz. Wir schaffen uns ein neues Herz. Gott hat Hoffnung für mich. Wie kann ich dann zulassen, dass Worte der Hoffnungslosigkeit über mich selber aus meinem Mund kommen? Wenn ich mein Herz, meine Zunge zügle, werde ich mein Herz nicht betrügen. Wenn ich meine Zunge nicht zügle, werde ich mein Herz betrügen. Und mein Herz ist bereit, alles zu glauben. Alles. Und wir haben schon Menschen gesehen, die haben jahrzehntelang Lügen geredet und sie glauben, das ist die Wahrheit. Aber wir wissen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Was er sagt, ist zutreffend. Und wir finden heraus, was er über uns sagt. Und wir erklären kühn, was er sagt. Und wenn sich das komisch anfühlt, ist das ein Grund, das gleich ein paar Mal zu wiederholen. Und dafür zu sorgen, dass diese komischen Gefühle verschwinden. Wir kämpfen gegen alles, was in uns gegen unser Bekenntnis aufsteht. Wir machen das zu unserem Feind. Wir klären, das ist die Wahrheit, hier ist sie in der Bibel, da ist sie im Himmel, also wird sie auch im Herzen sein. Wille Gottes geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also ich sorge dafür, dass es hier beginnt. Da habe ich Vollmacht. Es ist mein Herz und das bewahre ich und ich werde nicht mehr zulassen, dass es mit Lügen zugemüllt ist und nicht mehr atmen kann und nicht mehr anbeten kann. Ich werde das nicht zulassen. Sondern ich schaffe mir ein neues Herz durch das Wort Gottes. Halleluja, Halleluja. Das Wort Gottes ist mächtig genug, dein Inneres zu verändern. Eine letzte Schriftstelle, die das auch noch mal wunderbar erklärt. 1. Johannes 3, Vers 19. Da ist beschrieben, was man tut mit Verdammnis. Ganz genau so, wie Jakobus sagt, leidet jemand, dann soll er beten. Er soll nicht die Gemeinde rufen oder die Ältesten. Wenn jemand leidet, soll er beten. Weil beten ist der Weg, Leiden zu überwinden. Und hier heißt es, da geht es um das Herz, das uns verurteilt. Ja, also Anklage, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit und all diese Dinge. Vers 19, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Wir bringen unser Herz zur Ruhe. Du deins, ich meins. Ich habe mit meinem genug zu tun. Lass mich nicht noch deins auch noch machen. Du bring dein Herz zur Ruhe und ich meins. Und dann ist gut. Und wie tun wir das? Wir bringen unser Herz zur Ruhe vor ihm. Vor ihm. Also es geht im Wesentlichen bei dem guten Bekenntnis darum, dass wir vor Gott sind und in sein Angesicht Wahrheit sprechen. In sein Angesicht sprechen wir Wahrheit. Und dann müssen wir nur noch sehen, dass wir im Alltag auf diesem Niveau bleiben und nicht im Alltag dann das alles wieder abbrechen und es zerstören und zunichte machen. Aber es beginnt damit, und das ist das Machtvollste, vor Gott zu sagen, so siehst du mich, das ist deine Sicht von mir, so begehrst du mich, so schätzt du mich, so bin ich in deinen Augen. Ich glaube dir, du sagst es und du bist zu mir so, wie du in deinem Buch sagst, dass du zu allen deinen Kindern bist. Du bist zu mir, wie du sagst, dass du in deinem Buch zu allen deinen Kindern bist. Werde kühn, erkläre Gott, was du über ihn und über seine Sichtweise für dich herausgefunden hast. Erkläre es ihm. Dann ein kleiner Anteil des guten Bekenntnisses ist auch noch, dann dem Teufel zu sagen, was wir herausgefunden haben, aber das nur nebenbei. Aber das Hauptding ist vor Gott. Und dann zu sehen, vor Menschen das zu behalten, was wir vor Gott erklärt haben. Ja. So Wertlosigkeit und Hoffnungslosigkeit vor Menschen zu bekennen, ist nicht ein Zeichen von Demut, sondern ein Zeichen davon, dass wir nicht in der Wahrheit sind. Dass wir Gottes Wort und Gottes Sicht über uns nicht kennen. seine Worte haben Kraft, sie sind Geist und Leben und sie werden früher oder später, wenn wir fleißig tun, was wir tun sollen, die Atmosphäre in unserem Innern verändern. Halleluja. Ja. Das Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. So, statt immer zu sagen, ja, ich bin so hart und es fühlt sich alles so, nichts berührt mich, nichts erfreut mich, nichts erfrischt mich, nichts belebt mich. Ich sage immer, ja, red nur weiter so und du wirst den Zustand immer weiter verlängern. Ja. Gottes Wort ist ein Hammer. Egal wie hart du bist, der Hammer ist härter. Und der Hammer wird die Härte treffen und aufweichen. Und das Wort ist wie ein Feuer. Es mag ein Riesendschungel sein oder Unkraut, Terrain in deinem Herzen. Das Feuer wird sich damit beschäftigen, wird alles abfackeln und Bahn machen, dass der gute Same ausgesät werden kann. Mein Wort ist wie ein Hammer. Und Gottes Wort ist ein Feuer. Gottes Wort ist dir gegeben, es ist in deinem Mund. Der neue Bund wird auch so definiert, das ist der neue Bund. Der Geist, der auf dir ist und sein Wort, was in deinem Mund ist, das ist der neue Bund, Jesaja 59. Der neue Bund, der Geist, der auf dir ist und das Wort auf deinen Lippen. Das ist der neue Bund. Weil das Wort Gottes wird vom Geist Gottes auf dir und in dir genommen. Und es entwickelt sich zu einer Kraft, die dein Herz verändert. Also du bist nicht mehr Opfer von Stimmungen. Wenn dir deine Stimmung nicht gefallen, stimm sie um. Du kannst eine neue Atmosphäre schaffen. Du kannst wählen, sagen, Bedrückung ist nicht so erfrischend. Ich wähle Freiheit. Leichtigkeit, angenommen sein, geborgen sein. Ich wähle das Licht. Gott ist mit mir. Ja, aber fühlt sich gar nicht so an. Mach einfach weiter. Gib Gas und leg noch eine Kohle drauf. Ja, mach weiter. Gottes Wort ist die Wahrheit und jede Lüge wird früher oder später weichen vor der Macht des Wortes Gottes. Das ist, was er sagt. Schaff dir ein neues Herz. Schaff dir ein neues Herz. Ich mir und du dir. Und so werden wir es gut haben in der Gemeinde. Und wir werden ein Zeugnis sein für Jesus da draußen. Ein Beweis, dass Jesus Menschen verändert und Menschen segnet und Leben gibt. Halleluja. Halleluja. Und wie gut, dass wir uns haben, dass wir sagen können, Bruder, Schwester, hilf mir, auf meine Worte aufzupassen. Hilf mir, meine Worte zu zügeln. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Bibel und wir haben die Gemeinschaft der Geschwister. Und diese drei zusammen werden es schaffen in unserem Leben, dass wir unser Herz neu schaffen. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir nicht hilflose Marionetten sind, die gelebt werden oder irgendwie so in deinem kosmischen Räderwerk da irgendwie funktionieren, ohne dass das irgendwas mit unserer Verantwortung zu tun hat. Vater, wir danken dir, dass wir eigenständig sind, dass wir mündig sind, dass wir freie Wahl haben, dass wir gerufen sind, aktiv zu ergreifen und zu erwählen und zu nehmen, was du uns gegeben hast. Wir danken dir für dein wunderbares Wort, das die Kraft hat, ein neues Bild in unserem Herzen entstehen zu lassen. So wie du uns schon immer gesehen hast und wie wir am Ende auch sein werden, als wertgeschätzte, geliebte und fähige Kinder, Söhne und Töchter des Allerhöchsten, die im Sieg leben können, die nicht beherrscht werden, sondern die herrschen. Du sagst, wenn wir alle Gnaden empfangen, die Christus erworben hat, dann herrschen wir im Leben. Halleluja. Wir danken dir und wir nehmen dein Wort und wir wollen noch eifriger oder wieder neu beginnen, mit deinem Wort unsere Zunge zu zügeln, um unser Herz nicht zu betrügen und dir Raum zu machen, dass das, was du vorhast, in unserem Innern und dann im Äußeren auch zustande kommt. Der Wille Gottes, wie im Himmel, so auch in unserem Herzen. Der Wille Gottes, die Sicht Gottes, die Wahrheit Gottes. Wir danken dir für deine wunderbare Berufung, die du uns gegeben hast, dass wir mit dir zusammen unser Leben steuern können in deine Wege, in deinen Segen, in deine wunderbaren Pläne hinein. Und Vater, wir machen das noch einmal neu fest. Wir nehmen unsere Verantwortung. Wir sagen ja dazu. Wir erlauben, dass dein Wort, wir erlauben, dass das geschriebene Wort, die Predigt und das Wort der Ermahnung durch die Geschwister uns erreichen darf. Und wir geben nach und wir wollen uns in deine Bahnen bringen lassen. Und deine Bahnen sind Wohlergehen, sind Segen, sind Güte, sind Kraft, sind Klarheit. Keine Verwirrung, kein Durcheinander, keine Hoffnungslosigkeit, sondern Zuversicht, weil du bist ein Gott von Zuversicht. Du schaust auf unser Leben und sagst, ja, es wird gut. Halleluja. Und so sehen wir es auch, weil wir mit dir übereinstimmen, weil du unser Gott bist. Wir danken dir für deine wunderbare Gnade. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen. Halleluja. Seid gesegnet.